mit der Fabienne Wärndli
und der Gopfeller.
«Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.
Heute haben wir wieder etwas ganz Spannendes bei uns, Jasmina. Sie hat auf der Neonatologie gearbeitet, ganz viele Jahre, gell? Wie viele Jahre?
Ich war 17 Jahre allgemein am Arbeiten und etwa 8 Jahre davon auf der Neonatologie.
Wow. Und wie viel, also ich bin noch nie dort und zum Glück noch nie mit einem Kleinen müssen gehen. Wie viele von diesen Fällen sind akute Fälle, also Notfälle, und wie viele sind länger dort?
Also unter akut verschaffst du einfach ein paar Tage.
Ja.
Oder, okay. Also es gibt Kinder, die wirklich nur ein paar Tage dort sind, aber in der Regel dort, wo ich geschafft habe, in diesen Spitälern, sind es mehrere Wochen, mehrere Monate im Spital gewesen.
Wenn ich so Neonatologie höre, dann bin ich immer gerade ein bisschen aufgeregt und denke an meine eigenen Geburten zurück. Ich habe dort mal beim ersten Kind ein Spital gewählt, das ein Neo hat, extra und bewusst. Im zweiten bin ich dann ein bisschen mutiger gewesen, ein paar hundert Meter weiter in ein anderes Spital. Was würdest du empfehlen, wenn jemand gebärt? Ist es wirklich so riskant, wenn man jetzt nicht ein Spital wählt, das ein Neo hat? Was sind da die Nach- und Vorteile, in ein Spital zu gehen, das halt wirklich ein Neo hat?
Also ich denke, wichtig ist einfach, dass man ruhig und gestärkt und mit Zuversicht auf eine Geburt zugeht, weil es ist sehr individuell, was man auswählt. Oder das kann ich wie nicht übernehmen, den Entscheid, das auszuwählen. Oder es gibt Leute, die gehen in ein Geburtshaus, es gibt Leute, die gehen in ein Spital, wo es keine Neonatologie gibt, und dann gibt es andere Leute, die in ein Spital gehen, wo es eine Neonatologie hat. Ich würde jetzt in diese Kategorie reinfallen, weil ich einfach weiss, was es bedeutet und heisst, Erstversorgung, oder? Weil dort, wo ich geschafft habe, sind wir dann in Spitäler gegangen, die keine Neonatologie haben. Und man weiss einfach, dass die Erstversorgung von einem neugeborenen Kind oder auch allgemein, wenn dann etwas passiert, auch mit Erwachsenen, einfach sehr, sehr wichtig ist und eigentlich wie dann quasi die Resultate besser sind, wenn eine schnelle Erstversorgung stattfindet, die gut gewährt, dass der Output oder der Outcome positiv ist für das Kind.
Du hast in dem Sinn ja dann immer eigentlich voll unter Strom müssen handeln. Also das ist immer um Leben und Tod gegangen. Ich meine, das nagt doch sicher auch an deiner Person, oder?
Ja, da gebe ich dir recht. Aber es ist wie, ich habe es nicht anders gekannt. Also ich habe dazumal zwischen einem gestalterischen Beruf und einem sozialen Beruf ausgewählt. Da habe ich dann für Kinderkrankenschwester entschieden. Das hat man früher so gesagt, jetzt sagt man ja Pflegefachfrau. Ich habe eine Vorstellung gehabt, ich möchte gerne mit Kindern arbeiten, und was aber dann heisst und bedeutet oder was ich für kranke Kinder sehe oder auch die ganze Geschichte mit der Familie rundherum, das hat dir jetzt niemand so wirklich gesagt, und das ist wirklich das, was man dann ist, immer unter Strom, aber man kennt es nicht anders. Das ist einfach mein Alltag gewesen. Aber das unter Strom steht, das stimmt, das ist sehr anstrengend, körperlich und emotional. Und vor allem, wenn man sehr lang schafft und immer Höchstprozent, ist es wirklich so, dass das sehr anstrengend kann sein. Also ich hatte zum Beispiel nie ein Burnout wegen dem gehabt, aber ich habe mich unbezahlten Urlaub genommen oder zwischen den Jobwechseln Pause gemacht, dass ich einfach in die Ruhe reinkommen konnte. Und dort habe ich auf meinen Körper gehört. Aber ja, man steht, also dort, wo ich geschafft habe, steht man immer unter Strom. Das ist wirklich so.
Jetzt, bei mir ist es so, dass ich, wenn ich schon Lion King schaue und der Papi dort runterfällt, fange ich an zu brüllen wie ein Schlosshund und kann mich nicht mehr holen. Und wenn ich mir so vorstelle, du hast fast jeden Tag so Sachen erlebt, wo Kinder haben müssen gehen, wo Familien und Kinder traurig haben, wo wahrscheinlich die Leute brüllt und geschrien haben, und also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich fange schon an zu zittern. Eben, wie geht man mit so etwas um? Wie oft bist du heim und hast einfach für dich müssen brüllen oder schnell ins Pausenräumli einfach schnell eingeschlossen und schon müssen brüllen? Ist das vorgekommen oder hast du einfach dir eine mega dicke Haut zugetan irgendwann?
Also ich finde, eine dicke Haut muss man haben, aber nicht zu dicke, weil wenn mir Sachen nicht mehr nahe gegangen wären, wäre ich einfach nicht herzlos gewesen oder nicht genug empathisch. Ich finde, da kann man den Job nicht machen, weil das passiert vielen, dass man einfach halt dann nicht mehr mag, oder es kann auch ein Schutz sein. Aber es gibt Kinder, wo ich bis jetzt noch dran denke und Familien, wo ich nie vergessen werde. Und ja, es gibt Momente, wenn ein Kind im Sterben ist oder stirbt, da brüllt man miteinander und mit den Eltern. Man macht ja auch Palliativcare und Begleitung und die sind zum Teil monatelang bei uns. Also das ist etwas, wo wichtig ist, dass man auch gemeinsam trauern kann, weil es braucht Platz für Trauer oder auch, dass man Abschied nehmen und den Weg gehen darf. Und das andere ist halt wichtig, dass man immer ein gutes Team schafft, Ärzte, Pflege, Physiotherapie, wer auch alles integriert ist, oder das Palliativ-Care-Team, das es ja zum Glück auch gibt, schon jetzt in vielen Spitälern, wo die Eltern begleitet, weil halt Pflege und Ärzte nicht nur für die Zeit haben. Und der gemeinsame Austausch, oder was wir auch gesagt gemacht haben, sind Nachbesprechungen gewesen oder Supervisionen. Aber es ist klar, es hat nicht so viel Platz, weil der Alltag, der läuft weiter. Ja.
Aber was sind jetzt, du hast vorhin ein bisschen angesprochen, so Schicksale, die dich bewegen oder wo du bis heute daran denkst? Kannst du mal ein bisschen konkret sagen, Familie, wo du bis heute noch so ein bisschen nachdenkst darüber?
Also zum Beispiel eins war ein Mädchen, die war auch mit einem ganz schweren Herzfehler bei uns gewesen. Und sie ist fast etwa, also sie ist eigentlich ihr Leben lang bei uns gewesen. Ich glaube, sie ist 7 oder 8 Monate alt geworden. Und wir haben immer gewusst, was ihre Bedürfnisse sind und was sie braucht. Und der Vater hat die Mami jeden Morgen um 7 Uhr gebracht. Sie ist jeden Tag ins Spital gekommen. Und sie ist dann plötzlich sehr, also schlecht einfach geworden von der Herzfunktion. Und wir haben einfach gemerkt, gewisse Sachen, die sie sonst immer genossen hat, wie jetzt die Milchschoppen nur kalt trinken oder nur einfach in der Pampers sein, weil sie immer zu warm gehabt hat oder so, das hat sie plötzlich alles nicht mehr wollen oder nicht mehr können. Und man hat halt wie noch nicht klinisch können aufzeigen, es ist etwas nicht gut, es ist einfach ein Gefühl gewesen. Und die Mami hat das auch gesagt. Und was mich sehr, also einfach daran erinnert, ist manchmal, wenn Kinder spüren, die Eltern können Kinder nicht gehen, sterben sie nicht, wenn die Eltern dabei sind. Und genau, wo die Mami Cafeteria ist sie dann gestorben. Und das sind, ja, es tut einem mega weh, halt, das dann so zu sehen. Und dann kommt die Mami zurück und sieht, dass ein totaler Notfall ist, weil man dort halt Kinder immer zuerst wiederbeleben, ausser sie haben Reanimation. Nein. Und zum Beispiel, das war in meinen ersten Jahren, als ich auf der Säuglingsstation geschafft habe. Das ist einfach nach der Neonatologie eine andere Abteilung. Ja, sie werde ich jetzt nie vergessen. Oder auch ein anderer Bub, der Zwillingsschwester hatte und eine seltene Muskelkrankheit hatte. Und lustigerweise, das Mädchen sehe ich immer, die wohnen auch in der Altstadt. Und dann sehe ich immer, wie gross er jetzt wäre. Oder? Es ist halt so, Zürich ist halt nicht so gross. Oder halt auch Kinder, wo man weiss, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit wollen haben. Es hat auch so einen Bub gegeben, haben wir einfach nicht Zeit gehabt. Aber er war auch sehr schlecht zu Weg gewesen. Und irgendwann haben wir uns organisiert, dass ich einfach auch können bei ihm halt am Bett sein und nur die Hand heben, hast du ihn gar nicht mehr rausnehmen, weil es ist alles zu viel gewesen, oder, von der Vibration. Aber wenigstens, dass ich gewusst habe, er ist nicht alleine, bis die Eltern kommen, ja.
Und du hast jetzt eben, also der Bub, die sind in dem Fall auch älter, weil wenn ich an Neo denke, denke ich immer so an Frühgeborene oder ja, eben so ganz schlimme Herzfehler, ja, die dann wie so ein paar Wochen bei euch sind. Also das ist in dem Fall 7, 8 Monate, das ist jetzt ein Mädchen. Und wie alt ist denn der Bub gewesen?
Der Bub, er ist recht lang bei uns gewesen, 10 Monate. Also es ist eben so, in der Stadt Zürich gibt es Aufteilung zwischen Frühgeborene und Termingeborene und dann wird es aufteilt, ins eine Spital kommen sie mit Angeborenen, also Problem, also Diagnose, verschiedenes, die kommen alle ins Kinderspital, Frühgeborene alle ins Unispital. Ich habe einmal an beiden Orten geschafft, ja.
Und das sind jetzt wirklich zum Beispiel das Mädchen und der Bub, ich habe jetzt selber einen Einjährigen, und dann sind die einfach 10 Monate im Spital und nie zu Hause gewesen.
Ja.
Und bei den Mädchen
immer
hast du gesagt,
im Spital,
es hat irgendwann wieder Lebenswille verloren. Ist das gewesen, also hast du das Gefühl, es ist der Lebenswille, was verloren hat? Oder hat es dann noch etwas zusätzlich gehabt zu dem Herzfehler?
Es war das Herz, das nicht mehr genug gut geschafft hat. Also es ist halt einfach, man muss sich wie vorstellen, die sind zum Teil so krank und haben so schwere Herzfehler. Und man kann viel machen mit Medikamenten, mit Herzkatheter, auch mit bis zu Herztransplantationen. Das hat es auch viel gegeben, wenn man ein Herz gefunden hat oder schwierig, ein kleines Herz zu finden.
Viel? Was heisst viel? Wie oft haben wir eine Herztransplantation gehabt?
Ich habe es 2-mal erlebt. Aber statistisch müssen wir es nachschauen. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ja. Das Problem ist, es bräuchte mehr ein Herz, als das gibt. Weil man muss wie vorstellen, das Herz ist eine Pumpe und die schafft und die Pumpe ist einfach zu schwach, weil sie, weil das Herz ist ja ein Muskel. Und wenn der nicht mehr gut schafft, dann pumpt das ganze Blut nicht mehr richtig im Körperkreislauf hin und her. Und dann erschöpft sich das und pumpt nicht mehr gut. Also die meisten machen sehr wahrscheinlich dann, also ich bin kein Arzt, aber ein Herzinfarkt sehr wahrscheinlich, ja, weil es schwach ist.
Und es bräuchte ja dann ein kleines Herz, oder? Also, und wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Leute, die Kinder verlieren, die so klein sind, dass man jetzt nicht gerade als erstes denkt, ah ja, ich will das Herz jetzt weiter spenden, sondern ja, wahrscheinlich ist man selber auch im Zeug. Oder ist das kein Problem?
Es ist sehr ein heikles Thema, aber für das Organtransplantationen sind von der Stadt Zürich im Unispital. Ist auch eine sehr gute Adresse, um das nachfragen. Aber es ist schon so, wenn man sieht, dass die Organe bei einem Kind gut sind und es möglich ist oder der Moment gibt, die Eltern zu fragen, fragt man das. Aber das ist auf den Intensivstationen. Bei so einem Gespräch bin ich noch nie dabei gewesen.
Ja, das ist mega schwer.
Es ist mega schwer, aber man versucht es eigentlich zu fragen. Deshalb ist ja auch das Gesetz eigentlich geändert worden für Erwachsene oder dass die Organe einfach freigegeben werden.
Zum Glück, finde ich.
Genau, ja. Bei den Kindern kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das Gesetz sagt.
Wobei eben dort das Gute ist ja, zum Glück, wir sind jetzt mega ein schweres Thema drin und es nimmt mich auch mega mit, aber zum Glück ist ja das immer noch eine Ausnahme. Und darum hat es wahrscheinlich auch relativ wenig kleine Herzchen rum, nicht nur, weil vielleicht die Eltern sich das nicht überlegen wollen, sondern auch, weil es zum Glück ja nicht so viel vorkommt.
Es sind 1% der neugeborenen Kinder haben einen Herzfehler, statistisch.
Ja. Vielleicht können wir einmal noch ein bisschen auf die sonnige Seite gehen. Ihr helft ja auch vielen, zurück ins Leben zu finden. Also sie sind ja schon im Leben, aber einfach zurück in ein normales Leben, ohne Schläuche, ohne Betreuung, oder? Das gibt es definitiv mehr.
Ja, das ist wirklich zum Glück so. Das ist wichtig, dass du das sagst, oder? Es ist ein kleiner Prozentsatz, der das hat im Gesamten für alle Neugeborenen. Das ist gut gewesen, dass ich einmal auf einem Wochenbett und Kini geschafft habe, um zu sehen, ja, es gibt noch ganz viele gesunde Kinder. Es ist ja so, dass wir ihnen ins Leben zurückhelfen. Es ist einfach je nachdem, oder? Wie lange sie bei uns sind und wie krank das Kind ist oder ob sie heim sind und wieder haben müssen kommen, oder? Ist das ein, wir haben immer gesagt, mit kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Oder manchmal machen Erwachsene sehr grosse Schritte, aber die Kinder sind noch nicht so schnell bereit dazu. Und dass man einfach in jedem kleinen Fortschritt das Positive sieht und einfach die Hoffnung hat, dass es gut kommt. Und dann fängt man eigentlich an, die Eltern instruieren und anleiten. Oder falls das Kind mit irgendeiner Installation heim muss oder auch nicht. Und ihnen halt die Sicherheit geht, dass wenn sie heimgehen können, dass es gut ist. Aber das ist sehr schwierig für alle Eltern, die das Kind auf der Neonatologie hatten, dass sie nie ganz so ruhig sein können, wie zum Beispiel bei einem anderen Kind, das sie haben, das gesund ist und nie den Aufenthalt hat. Das hat man als, sagen vor allem Mütter, in sich hinein, dass man immer ein bisschen mehr Sorge um das Kind hat oder schneller vielleicht zum Arzt geht. Aber es gibt auch sehr gute Kinderärzte, die das dann so handeln können und ihnen die Kraft und Zuversicht geben können, dass es gut ist. Aber das Gefühl geht nie weg, wenn man ein Kind auf einer, also im Spital gehabt hat. Auch wenn es jetzt eigentlich laut Ärzte gesund ist, das sagen ganz viele Eltern.
Wie kann man denn als Eltern, jetzt hören vielleicht ein paar zu, die das gerade momentan durchmachen, was hilft da deinen Eltern?
Also was sicher hilft, ist der Austausch mit anderen Eltern, die zum Beispiel ein Kind hat, vielleicht nicht gerade der gleiche Herzfehler oder nicht gerade die gleiche Magen-Darm-Erkrankung oder so, sich auszutauschen, oder? Weil vielfach versteht es jemand anders nicht. Oder man kann Verständnis zeigen, aber sie haben die Erfahrung nicht gemacht. Es gibt auch verschiedene Selbsthilfegruppen von den verschiedenen Diagnosen. Das kann man alles googeln. Gibt es Vereine oder Stiftungen, wo ich sehr kann empfehlen kann, wenn man die Kraft hat und mag, mit jemandem zu reden. Und das andere ist halt auch immer, was es im Spital gibt und was ich eigentlich grundsätzlich finde, es sollte automatisch passieren, es sollte zu jedem Eltern ein Psychologe kommen. Man tut sich immer fragen, ob sie es möchten, dann kommt der Spitalpsychologe. Ich finde eigentlich, es sollte schon grundsätzlich fix drin sein. Ja, weil es sehr belastend und eine absolute Krise.
Zum Glück haben wir ja heute mit dem Organscreening auch schon sehr, sehr vieles sehr früh gesehen. Hast du da auch mit Eltern geredet, die wirklich schon gewusst haben, hey, mein Kind hat richtig viele Probleme und sie haben aber gleich gehofft, es kommt gut? Oder was ist dann meistens so ein bisschen das Schicksal dahinter, hinter so einem Kind? Hat man das gar nicht gesehen? Ist das eine totale Überraschung oder haben sie sich schon darauf vorbereiten können?
Also ich habe wie beides erlebt, aber ich kann es halt nur sagen von denen, die im Spital waren und halt mit dieser Tatsache konfrontiert gewesen sind. Und bei vielen Diagnosen war es eine Überraschung gewesen. Also man hat es nicht gesehen. Oder halt je nachdem, wie das Kind liegt. Oder beim Screening hat es nicht rausgegeben. Oder kann es das nicht angeben, weil das ist eine chirurgische Krankheit. Oder man kann nicht alles nachweisen. Man hat nie eine Garantie für ein gesundes Kind. Oder es kann auch unter der Geburt oder einen Sauerstoffmangel erleben. Ja, wo es ein gesundes Kind war, nachher hat es so viel Sauerstoffmangel gehabt, dass es nachher Behinderungen hat. Die, die es gewusst haben, weiss ich jetzt nur von, gerade jetzt so spontan kommt mir nur eine Familie in den Sinn, die haben gewusst, sie hatten einen sehr schweren Herzfehler. Und sie haben es dann aber auch sterben lassen, ohne Operation. Aber das ist auch die einzige Familie, die ich weiss, die keinen Eingriff gemacht hat. Und bei dieser Art von Herzfehler dürfen wir auch nichts machen. Weil es gibt, man kann nicht einfach immer sagen, wir dürfen nichts machen. Es gibt auch das, also die Gesundheit des Kindes und das Kindsrecht, das Kindeswohl. Kann man dann nicht einfach bei etwas Kleinem sagen, wir dürfen nichts machen. Ja. Aber das habe ich nur einmal erlebt. Also so, wie ich mich jetzt gerade erinnere. Ja.
Jetzt hast du ja 17 Jahre dort geschafft. Das ist eine recht lange Zeit, wenn man sieht, wie weit Medizin heutzutage ist. Was ist so die grösste Veränderung gewesen, so in den letzten 20 Jahren? Also wenn du, oder findest du, wir sind auch schon vor 20 Jahren schon mega weit gewesen?
Also ich kann jetzt von mir aus der pflegerischen Sicht ausreden. Ich habe ja auf einer Säuglingsstation angefangen zu arbeiten, die Schwerpunkt Kardiologie hatte. Auch Kinder mit Krämpfen. Dort hat man halt viel mehr Herzoperationen am offenen Herzen gemacht. Das war eher seltener gewesen und heutzutage können sie viel mehr Herzkatheter machen, weil da sich die Forschung sehr entwickelt hat. Ich bin kein Arzt. Was ich einfach kann sagen von der Pflege aus ist, dass in den 17 Jahren, die ich geschafft habe, ist der Anspruch an uns viel höher geworden. Im Sinne von, die Kinder sind kränker oder haben mehr Diagnosen noch, also Nebendiagnosen zu den Hauptdiagnosen, haben viel mehr Installationen, also das heisst, wie verschiedene Katheter, die in verschiedene Gefäße gehen, oder brauchen mehr Schmerzmedikamente, weil sie wirklich starke Schmerzen haben, oder sind ja halt auch beatmet, schon auf der Abteilung, die ich früher noch nicht hatte, mit einer also Zusatzbeatmung, die man machen darf auf der einen Abteilung, wo ich war. Das heisst, man hat viel mehr Apparaturen. Also man muss technisch sehr versiert sein, oder alles korrekt einstellen. Auch wissen, was heisst, wenn es jetzt zu hoch oder zu tief ist ein Wert, oder wie muss man handeln. Auch die Medikamente sind sehr viele Medikamente, die man hat. Man muss auch alle also Nebenwirkungen wissen, oder wie es eingestellt bin. Neugeborene musst alles sehr genau berechnen, oder? Weil das sind sehr kleine Dosierungen, dass es nicht Überdosis gibt. Also, ich glaube, einfach die Ansprüche an die Pflege ist höher geworden im Sinn von, ja, halt, können pflegen, ist wie ein bisschen nebensächlich geworden mit dem ganzen Technischen und alles, was man machen kann. Ja, es ist komplexer geworden.
Du hast es 17 Jahre gemacht, wie Go gesagt hat. Irgendwann ist es zu viel geworden, oder warum hast du dich entschieden, total das Berufsfeld, also nicht total, aber doch recht zu wechseln?
Das ist also wirklich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Es war um Weihnachten herum. Da haben wir auch Personalmangel gehabt, weil sehr viele sind schwanger gewesen und in der Pflege, und ich weiss nicht, wie es in anderen Berufen ist, ist so, dass wenn man schwanger ist und weg ist, wird die Stelle nicht ersetzt. Es war etwa ein Drittel vom Team, das schwanger war. Das heisst, zwei Drittel haben noch geschafft. Und man hat dann auch Platz sperren, aber das haben sie nicht gerade sofort gemacht. Das heisst, wir hatten sehr strenge Schichten. Und ich hatte ein Kind, das sehr schwer krank war und eigentlich gar nicht auf die Neonatologie gehört hat, sondern auf die Intensivstation. Und wir haben die Schicht angefangen und ich hatte auch schon eine Verordnung gehabt, Kind darf nicht schreien. Ist sehr schwierig bei einem Neugeborenen und einem Säugling, die schreien halt einfach mal. Und nebenan habe ich sicher noch zwei Kinder zu betreuen, meine Kolleginnen auch. Es war auch sehr eine strenge Schicht, so wie die letzten paar Jahre sehr viele strenge Schichten auch dazumal gewesen sind. Also es ist auch immer strenger geworden, zu arbeiten. Ja, und dann hat halt das Kind gebrüllt und man ist halt wie schon ein bisschen unter Druck, wenn man weiss, eben, es ist so schwer krank, es sollte nicht brüllen, aber ich habe auch nicht genug Medikamente, dass es still ist, weil ich bin ja trotzdem noch quasi auf einer Bettenstation und nicht auf der Intensivstation, oder wo 1-2 überwacht sind.
Schon vor Schmerz, oder?
Das hat sie wahrscheinlich einfach ein bisschen Nähe gebraucht oder vielleicht hat es ja Schmerzen gehabt, das kann ich nicht mehr sagen, aber der Punkt war einfach, es hat dann halt wirklich aufgrund vom Schreien, im Schreien habe ich es versucht zu beruhigen, ich habe mir den Nuki gegeben. Ich habe einfach weniger Zeit gehabt, oder? Das heisst, das spüren Kinder auch, wenn man halt gestresst ist. Und dann ist es wirklich in eine Notfallsituation reingekommen, wo es aufgehört hat zu schnaufen. Und das Herz hat auch angefangen langsamer zu schlagen. Und dann haben wir auch müssen also Reanimationsknopf drücken und es wiederbeleben und auf die Intensivstation gehen. Und ich habe zum Glück immer in all diesen Opfersituationen funktioniert und klar können denken. Und ich habe immer ein super gutes Team gehabt, das mit mir geschafft hat. Aber im Nachhinein einfach die Last, ich bin dann wirklich hochgekommen. Und man muss alles immer aufschreiben, das kommt auch noch dazu, wegen dem macht man viel Überzeit. Und dann war ich so am Schreiben gewesen. Und ich habe einfach wirklich wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, weil das Gewissen kann einem niemand nehmen. Und ich habe einfach zu wenig Zeit gehabt. Ich weiss, ich habe zu wenig Zeit gehabt und zu wenig Geduld. Und für mich war es wie gewesen, es ist zum Glück nicht gestorben, was für mich sehr überraschend war, weil normalerweise so schwer herzkranke Kinder geht es wirklich nicht gut. Oder wenn die so ein Ereignis haben, ist am im Nachhinein nicht so gut. Entweder sterben sie oder sind einfach in sehr einem kritischen Zustand. Und das hat es dann aber zum Glück geschafft. Und aber trotzdem hat mich das so belastet und ich habe einfach wie gemerkt, ich mag nicht mehr unter so einer Belastung sein mit zu wenig Leuten, oder? Ich meine, es wäre sehr einfach zu beheben, oder? Dass man mehr Leute einstellt für die kranken Kinder, auch für die ganzen Angehörigen, die dort sind, weil die sehen ja auch immer, wie gestresst ich war oder andere. Und die Zeit nicht überkommen, die man braucht, und das ist immer ein Moment, oder? Die Zeit nicht zu haben, und das andere ist das Gewissen, und das Gewissen kann dir niemand nehmen. Also, ich glaube, wenn das Kind gestorben wäre, wäre es mir sehr schlecht gegangen. Es ist mir eh schon schlecht gegangen. Aber nach dem Erlebnis habe ich wirklich gewusst, ich schaff's nicht, mental und körperlich nicht, Höchstprozent bis zur Pensionierung so zu schaffen auf dem Level. Und ich möchte auch nicht, weil mir mein Leben ja wichtiger ist und meine Gesundheit, ja. Ah ja, aber ich merke jetzt auch gerade ein bisschen, berührt mich auch, oder? Es lässt mich, ja, ich meine, eben das ist das, was ich vorher gesagt habe, wenn es mir so egal wäre, hätte ich es einfach weitergemacht, aber das ist mir nicht, weil ich bin nicht eine genug gute Pflegende in dem Moment, ja.
Absolut verständlich und mega gut. Gibt's trotzdem immer noch Leute, die auch den Beruf machen? Ich meine, wir brauchen euch, wir sind froh, gibt es noch, aber ich höre daraus also schon auch irgendwo einen Appell, eben, wir müssen jetzt nicht immer nur klatschen für Pflegepersonal oder irgendwie, jetzt muss einfach irgendwie wirklich immer noch mehr gehen, dass das einfach möglich ist. Das ist so wichtig. Ich meine, jeder, der einmal im Spital war, weiss, wie wichtig die Leute sind und wie gern man hat, wenn jemand vielleicht noch eine Minute länger Zeit hat. Und ja, absolut, das bin ich voll bei dir. Jetzt bist du bei der Mütter- und Väterberatung von der Stadt Zürich. Mhm. Wie ist es dort und was darfst du dort den Eltern mit auf den Weg geben?
Ja, also ich bin seit jetzt 4 Jahren dort. Es ist natürlich ein Prozess gsi, der Wechsel. Das ist nicht meine erste Lösung gsi, sondern ich habe noch überlegt, ein Studium zu machen oder so. Ich bin wirklich in die Laufbahnberatung gegangen, nochmal ins Spitz zum Berufsberater, wie damals, als ich jung war. Da hatte ich verschiedene Optionen gehabt. Und wie du jetzt sagst, eben bin ich zum heutigen Zeitpunkt in der Mütter-Väter-Beratungsstelle, was mir sehr gut gefällt. Und dort tun wir einfach wirklich die Eltern unterstützen im Sinne von, wenn sie Fragen haben, also sind es werdende Eltern oder Eltern mit dem Kind, bis eingeschult wird. Und die können einfach mit allen diversen Fragen kommen, die sie haben. Also es fängt von Ernährung an bis Schlaf, bis Entwicklung, Subventionen für Kita oder kann ich überhaupt in eine Kita trotzdem aufs WC gehen. Das ist ein Teil und der andere Teil sind Gruppenangebote, die wir haben, von Babymassage bis begleitete Bewegungsraum oder für Migrantenpersonen transkulturelles Turnen, dass du die in die Stadt integrierst, dass sie sehen, wo eine Bibliothek ist, also ganz viele diverse Sachen oder Schweizer Liedli singen. Dort mache ich jetzt zum Beispiel Babymassage. Wir werden auch dann noch, kommen noch mal diverse neue Angebote. Und das andere ist halt auch, dass man im Quartier ist, oder? Wir sind alle aufgeteilt in Quartiere, also in Kreisen, dass wir vor Ort sind, oder? Dass, die Eltern wissen, sie können das Kind wegen kommen, sie können auch Fragen stellen, dass wir einfach vor Ort sind. Und, wenn sie nicht mögen, zu uns kommen, gehen wir auch auf Hausbesuch, oder? Das machen ja die Hebammen auch. Oder wenn man sieht, jemand hat vielleicht eine postpartale Depression oder einfach so viele Kinder oder kann nicht gerade weg oder kein soziales Netz. Was wir auch machen, sind Spaziergänge. Das haben wir in der Pandemiezeit, wo wir haben wieder die Eltern persönlich gesehen, angefangen. Das machen wir jetzt immer noch. Es gibt auch ein bisschen digitalere Sachen. Das haben wir auch als Positives mitgenommen. Es gibt Online-Vorträge über diverse Themen, wo man sich anmelden kann und zuhören. Am Schluss gibt es noch Diskussionsrunde. Und wir haben auch seit letztem Jahr zwei männliche Berater. Also es gibt auch Beratung für Väter, wenn sie spezifisch zu einem Mann wollen.
Super, hast du noch ganz viele Tipps gegen den Schluss gegeben für alle die, die jetzt neue Mami und Papi geworden sind, aber eben auch für Leute wie Go und mich mit solchen älteren Kindern, haben wir immer das Gefühl, das ist jetzt vorbei, aber auch da kann man immer noch kommen und hat immer noch aktuelle Angebote und auch Tipps und Tricks, wie man mit trotzigen, herzigen, manchmal auch strengen Vierjährigen umgeht.
Ja, auf jeden Fall. Erziehungsberatungen haben wir viel. Wichtig ist auch, dass ich, man weiss, man kann auch als Paar kommen, dabei zusammen. Wir schauen auch immer, dass wir Mütter und Väter erreichen oder dann auch die anderen Paare. Es gibt ja heutzutage viele verschiedene Familien, also wir sind einfach für alle da und unbedingt kommen, oder? Weil es gibt viele Themen, wo man dann meint, ah, da kann man gar nicht mehr kommen, aber es geht wirklich bis zur Einschulung. Und wir haben ein neues Angebot seit letztes Jahr vom Sommer, weil wir auch gemerkt haben, wir haben wie Lücken von so 20 Monaten bis 5-jährig. Haben wir ein neues Angebot, das Bewegen, Spielen, Sprechen heisst. Und das ist eben genau für die Altersgruppe, oder, wo man ihnen aufzeigt und lernt, wie Kinder im Spielen die Sprache lernen oder auch Bewegung wichtig ist. Das läuft auch sehr gut, ja.
Also wir nutzen das Angebot unbedingt und wir danken dir herzlich, dass du so offen über das spannende Thema mit der Neonatologie auch geredet hast. Hat uns auch sehr berührt. Alles Gute jetzt in deinem neuen Job und deiner neuen Funktion. Ja.
Danke vielmals für eure Zeit und das offene Ohr.
«Two Moms» ist dir präsentiert worden von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch, ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. «Two